So, we are live. Guten Morgen. Alle gut angekommen? Bisschen Schnee gehabt? Als ersten Sprecher heute in V6 begrüße ich Andreas Mund und er trägt vor, wie man Debian Linux für Bildungssysteme einsetzen kann.
Stage is yours. Ja, vielen Dank für das Willkommen und auch von meiner Seite nochmal herzlichen guten Morgen. Ich möchte mir noch mal kurz vorstellen, dass man mich ein bisschen einschätzen kann von meinem Hintergrund. Ursprünglich bin ich Physiker, habe eine Zeit lang an der Uni und in der Wissenschaft verbracht und ist jetzt auch immer mal wieder interessant, wenn man in der IT so liest, was da für Entwicklungen gibt. Ein so ein Stichwort, ganz populär, ist Quantencomputing und ich habe da gearbeitet. Das ist ein Bild noch von dem Labor diesmal. Das sieht, denke ich, heute immer noch genauso aus, aber das sind jetzt andere Komponenten zum Teil mit einzelnen Ionen, hat man da Experimente gemacht, sieht man unten in dem Bild mit so einer Paul-Falle in elektromagnetische Felder, hat man die gefangen und wollte da, oder ist immer noch eine Methode, dass man so zwei Zustände von so einem Atom, quantenmechanische Zustände, dass man die als Bit, als Quantenbit verwendet. Dann habe ich nach der Zeit ein bisschen bei der Firma, bei der Firma Zeiss gearbeitet. Die macht Lithografie-Optik, die Optiken für so Wafer-Stepper, wo man dann Chips herstellt. Da liest man manchmal auch, dass immer die Auflösung muss da immer besser werden, dass man kleinere Strukturbreiten erhält. Und das hat ja auch diese ganze Entwicklung, dass man heute auf so einem kleinen Chip, was weiß ich, wie viele Gigabyte speichern kann, hat das alles ermöglicht. Da war ich auch speziell auch wieder lustigerweise in einem fortgeschrittenen Bereich oder wissenschaftlichen Bereich EUV. Da nimmt man so weiche Röntgenstrahlung zu der Abbildung, weil das einfach einem erlaubt, noch kleinere Strukturen abzubilden. Danach bin ich dann in Schule gewechselt und da bin ich heute noch und da unterrichte ich Mathematik, Physik und eben auch sehr viel Informationstechnologie. Und so ist dieser Vortrag entstanden. Und ich möchte kurz ein bisschen einen kleinen Ausblick geben, um was soll es gehen. Ich möchte eine kleine Motivation geben. Dann möchte ich so Live-Netboot-Systeme vorstellen. Was ist das überhaupt? Was meine ich mit dem Begriff? Was kann man damit machen? Dann möchte ich zeigen, welche Komponenten man da braucht, um das einsetzen zu können. Und möchte dann so die sogenannte Livebox vorstellen. Ich möchte gar nichts vorwegnehmen, werde ich dann erklären, was das ist. Und da möchte ich ein bisschen noch drauf eingehen, wie man das weiterentwickeln kann, falls das jemand interessiert oder ein bisschen zeigen, was man damit machen kann, einfach was für ein Potenzial da drin steckt. Und falls die Zeit noch reicht, kann ich noch ein paar technische Details vorstellen und ansonsten wären wir dann am Ende. Okay, was ist die Motivation? An meiner Schule war es so und es ist an den meisten Schulen so, es gibt halt ein Betriebssystem dort, das hauptsächlich eingesetzt wird. Das gilt nicht für alle Schulen, aber für sehr viele Schulen, das halt ein Betriebssystem hat man. Und die ganze Informatikbildung wird mit diesem Betriebssystem durchgeführt. Manchmal gibt es dann noch engagierte Lehrer, die haben irgendwie dann so ein kleines Labor, irgendwie, wo es ein bisschen Alternativen sich anschauen, wo man ein bisschen ausprobieren kann. Aber das ist oft nicht überall verfügbar und ist auch immer aufwendig, weil man das so parallel gewissermaßen alles pflegen und machen muss. Weil natürlich die existierende Infrastruktur, ganz viele Fächer bauen da drauf, zählen da drauf, dass das funktioniert. Das kann man nicht einfach da andere Sachen ausprobieren. Und meine Idee war, ich bilde unter anderem Fachinformatiker aus und ich denke, das ist kein guter Zustand, wenn die in ihrer ganzen Ausbildung eigentlich nur mit einem Betriebssystem arbeiten. Das ist eigentlich nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Meine Idee war, dass man naheliegend einfach auch noch andere Betriebssysteme sich anschauen kann und die genauso verwenden kann im Unterricht. Und ich habe mir überlegt, wie kann man sowas verfügbar machen, ohne eben jetzt da alles über den Haufen zu werfen und die ganze Infrastruktur vom Kopf zu stellen. Und da ist diese Livebox, auf die ich dann kommen werde, ist daraus entstanden. Okay, mal ganz kurz ein bisschen zur Technik. So eine Standardtechnologie, kann man wohl sagen, die man verwendet, um, wenn man Systeme in größerem Umfang einfach betreuen muss, ist, dass man sie übers Netz, wenn man sie einschaltet, dann booten die nicht direkt über ihre Festplatte, weil damit ist jegliche Maintenance oder irgendwie Installation oder was auch immer man mit dem System machen will, ist dann ja nicht mehr möglich, sondern man bootet übers Netzwerk. Okay, man startet übers Netzwerk, das heißt PXE oder PIXI wird es oft abgekürzt oder ausgesprochen. Und es funktioniert so, dass ein Rechner, der fährt hoch und dann weiß der erstmal gar nichts über seine Umgebung und stellt dann so eine DHCP-Anfrage in das Netz. Das fragt, ja, gibt es hier irgendjemand, der mich da betreuen kann, der mich in das Netz einfügen kann, fragt nach dem DHCP-Server und der DHCP-Server, der gibt dann alle Informationen an den anfragenden Client weiter. Also zum Beispiel, was er für eine IP-Adresse hat und so weiter und so fort. Der kann aber auch noch viele weitere Informationen dem Client übermitteln, unter anderem die Information, dass er ein Programm aus dem Netzwerk von irgendwo runterladen soll und dieses Programm starten kann. Und wenn ich dann so einen Network Boot Program heißt es oft auch, wenn ich das gestartet habe, dann kann ich im Prinzip alles machen. Ich kann zum Beispiel den Rechner installieren, ich kann das installierte Betriebssystem starten, ich kann den inventarisieren und so weiter und so fort. Also es ist einfach eine Standardtechnologie, die man da verwendet. Und es gibt da mehrere solche Netzwerk-Bootloader, sage ich mal. Grub kann man dafür verwenden. ePixi ist recht bekannt oder auch Pixi Linux. Das ist vom Linux-Kernel, aus dem Linux-Kernel so von dem abgeleitet. Und das ist ja so eine bewährte Technologie, die es eigentlich, denke ich, fast überall gibt. Und die Idee ist, dass der User eben oftmals merkt man als User, kriegt man davon gar nichts mit. Das startet und automatisch startet es, wenn da nicht der Administrator irgendwas vorgesehen hat, startet das direkte System von der Platte. Jetzt kann man das aber auch so machen, dass dann ein Menü aufscheint und der User auswählen kann. Also dass der da einfach mehrere Möglichkeiten hat, unter anderem das System von der Platte zu starten, aber alternativ auch andere Systeme. Okay? Und hier ist mal so ein Beispiel, wie das dann bei uns aussieht. Das ist dieses Menü, das, wenn man einen Rechner einschaltet, das dann kommt. Das wird übers Netzwerk geladen und gestartet. Und ich will jetzt nicht auf jeden Eintrag eingehen, nur so die wichtigsten. Also was davor war, war einfach dieses Menü ist im Prinzip gar nicht groß aufgetaucht, sondern das war nach... kann da eine gewisse Zeit angeben, wann es einen Default-Eintrag starten soll. Und da ist eigentlich immer sofort dann das lokal installierte System gestartet worden. Was man aber machen kann, man kann auch hier im oberen Bereich Live-Systeme starten. Okay, das sind mehrere aufgeführt, die sind jeweils ein bisschen präpariert und so. Verschiedene Desktop-Umgebungen haben wir da und auch eins für, wir haben so eine Jugendforschgruppe, also die hat dann ihr eigenes System sich eingerichtet und ja, das ist kein großer Aufwand, da Varianten davon zu machen. Die kann man in dem oberen Bereich starten. Und natürlich das lokal installierte System. Und unten der gelbe Kasten, das ist jetzt nochmal ein bisschen was Spezielles. Wenn man mal diese Technologie, sage ich mal, am Laufen hat, dann ist es auch ganz einfach, dass man da so spezielle Booteinträge hinzufügt, wo man spezielle Installationen durchführen kann. Okay, wo man einfach, wir haben da zum Beispiel so einen Server, wo die Schüler haben da ihren eigenen Webauftritt und das ist auf einem extra Rechner und der wird einfach, wenn ich das auswähle, geht die Installation automatisch vonstatten und nach 5 Minuten oder so ist dann dieser Rechner aufgesetzt entsprechend. Okay, so war die Idee. Wie kann man sowas machen? Da möchte ich jetzt im nächsten Abschnitt eingehen und mal kurz das Debian Live-Projekt vorstellen und dann, wie man das integrieren kann, dass man sowas dann zur Verfügung hat. Okay, ups, bin ich eins zu weit gehupft. Ich habe es schon kurz erwähnt, man braucht diese Einträge, Next Server und eben welcher Bootloader soll geladen werden. Und woher lädt man das? Woher lädt man diese Live-Systeme? Am besten macht man das über oder so eine Standardmethode ist über TFTP. Das ist aber ein ganz altes Protokoll und ein bisschen eingeschränkt, sage ich mal. Das ist sehr simpel, deswegen beherrscht das eigentlich auch jeder, dieser Bootloader. Aber geschickt ist, wenn man das über HTTP macht. Und man braucht dann einen HTTP-Server, um einfach den Kernel halt dort runterzuladen und so eine Initial RAM Disk. Das holt er dann auch übers Netz und dann hat er im Prinzip ein Betriebssystem im RAM, wo er direkt ausführen kann. So wie man es kennt von USB-Sticks oder auch Live-CDs, nur dass das halt dann über das Netzwerk kommt. Was auch noch empfehlenswert ist, gerade wenn es dann größere Systeme sind, dann hat diese virtuelle Festplatte von dem Rechner, die kann dann schon 1 oder 2 Gigabyte groß sein womöglich. Ist zwar komprimiert, also das ist dann schon richtig großes System. Bei uns ist es über 1 Gigabyte, aber noch deutlich unter 2 Gigabyte. Wenn man die natürlich jetzt auf das System laden will, übers Netzwerk, und man hat da einen ganzen Klassenraum, ganzen Computerraum, dann ist das, braucht man entweder sehr, sehr gutes Netzwerk oder es braucht halt relativ lang, sagen wir mal so. Man kann es so machen, dass man das Root-Dateisystem, dass man das gar nicht auf die Maschine lädt, sondern dass man das auch auf dem NFS, Network File System Server, lässt und das übers Netzwerk eingebunden wird. Okay? Das funktioniert sehr gut. Man hat nicht diesen Zeitverlust am Anfang beim Laden des Systems. Man hat ein bisschen, verglichen mit der Festplatte, braucht es ein bisschen länger, wenn man ein Programm startet, weil der muss ja dann alles, was er dafür braucht, übers Netzwerk ziehen. Aber dadurch, dass das gecached wird vom Betriebssystem, vom lokalen Rechner, wenn man das dann einmal das Programm hat, macht es wieder zu, macht es wieder auf, dann ist das ja gar kein Problem mehr, sagt man so. Und dann, was man natürlich auch noch braucht, ist das Live-System-Image. Und das möchte ich jetzt kurz vorstellen, wie das funktioniert. Ich denke, jeder kennt es, so Live-Systeme. Der Klassiker, sage ich mal, ist Knoppix. Das ist wahrscheinlich jedem ein Begriff, der ein bisschen in der freien Softwarewelt unterwegs ist. Und mittlerweile hat ja jede, eigentlich so gut wie jede Distribution, hat irgendwie so ein Live-System. Oft kann man auch aus dem heraus installieren. Und manche Systeme sind eigentlich sogar fast fokussieren auf dieses Live-System. Und man kann es zwar installieren, aber man kann es auch einfach nur als Live-System im Prinzip verwenden. Und andere, für die ist das so ein nettes Add-on gewissermaßen. Also gibt es verschiedene Schwerpunkte. Und bei Debian ist das so, dass es auch so Live-CDs gibt, aber es gibt insbesondere, und das finde ich da toll, da gibt es auch eine viel Dokumentation und das ist so eingerichtet, dass man selber sich solche Live-Systeme machen kann. Okay, dass man starten kann im Prinzip mit dem Standard-Debian-Live-System und dann sagen kann, ja, aber ich möchte da jetzt dieses oder jenes Programmpaket noch dazu oder das brauche ich eh nicht oder wie auch immer. Also man kann sich wirklich ganz individuell so ein Live-System zurechtschneidern. Das allein wäre, wie man das genau macht und so, möchte ich jetzt nicht so weit ausführen, weil es einfach zu viel Zeit kosten würde. Aber wenn einen das interessiert, dann kann man da gucken. Ich habe hier mal die Links aufgeführt. Also die fertigen Live-CDs oder DVDs, die findet man unter dem Link schon mit Firmware. Das ist manchmal ganz nützlich, wenn man je nachdem, was man für Hardware hat. Sonst findet man die auch jetzt fürs kommende Release irgendwann Richtung Sommer. braucht man auch nicht mehr dieses Unofficial, weil die Firmware dann schon, denke ich, standardmäßig auch in den Live-CD-Systemen drin sein wird, wenn man sie benötigt. Und wenn man es jetzt anpassen will, ganz wichtig, gibt es da so eine Dokumentation, wo das drinsteht, wie man das eigentlich machen kann und was für Varianten da gibt. Muss man sich ein bisschen reinfuchsen, muss ein bisschen da lesen und das ein bisschen anschauen und ausprobieren, aber dann kriegt man sowas eigentlich ganz gut hin. Okay. Was kann man da für Änderungen vornehmen? Was kann man da machen mit diesem Live-System? Man kann einmal, oder was haben wir gemacht, so muss man sagen. Generell, man kann alles machen. Okay, ist wirklich, es gibt keine Beschränkung da. Was wir gemacht haben, ist einmal, wir haben Desktop-Umgebung haben wir ein bisschen modifiziert. Einfach, dass es für die Leute, die jetzt das Betriebssystem nicht so kennen, oder eigentlich muss man sagen, die Desktop-Oberfläche nicht so kennen, haben wir ein bisschen angepasst, dass das ein bisschen geschmeidiger läuft, dass die Leute sich nicht so schwer tun und gut damit arbeiten können. Dann haben wir es noch gemacht, dass man sich sogar anmelden kann in diesem Live-System. Okay? Dass man sich mit den bestehenden Credentials, also Username und Passwort, dass sich da jeder, der im Schulsystem einfach registriert ist, der da einen Account hat, dass der auch in diesem Live-System diesen Account verwenden kann und sich damit anmelden kann. Und dann das ist der Vorteil, wenn man eben diese Änderung vornimmt, man auch direkt auf seine Dateien, die irgendwie in dem Netzwerk, in dem System natürlich schon zur Verfügung stehen. Bei uns war das so ein SMB-Server, also Windows-Share oder weiß gar nicht, wie das richtig heißt in der Windows-Welt. Das haben dann die Benutzer, automatisch haben die das dann auch bei sich zur Verfügung. Und für die Ausbildung ganz interessant, haben wir in dieses Live-System noch eine virtuelle Maschine reingebaut, wo man dieses Netboot-Live-System in diesem System nochmal starten kann. Okay? Das erlaubt einem, dass man gerade für die Fachinformatik-Ausbildung, wenn man wirklich da mal verstehen will, ja, was zum Beispiel, was telefoniert ein System eigentlich nach Hause? Was habe ich da für Netzwerkverkehr? Dann kann ich dieses Live-System starten und kann von außen gewissermaßen das Netzwerk mir anschauen, die Netzwerkverbindungen, die dieses System aufbaut. Und kann das genau untersuchen, kann Protokolle untersuchen, wie bekommt das Betriebssystem eine Adresse über DHCP und so weiter und so fort. Aber das ist schnell dann ein bisschen speziell, eben für Ausbildungszwecke. Dann will man natürlich zeigen, was ist mit freier Software möglich, was gibt es da für Programme. Also ein Haufen, eigentlich alle Pakete, die von Interesse sind in Schule und Bildung, haben wir da drauf gemacht. Und es ist immer so, jeder gibt ja ganz viele Programme, die von denen, die sind nett, aber wenn sie einem nicht direkt begegnen oder ein Kumpel sagt, hey, kennst du das Programm? Hey, guck mal, da kannst du das und das machen. Dann vermisst man die nicht, aber sind trotzdem gut. Und so immer, wenn mir jemand irgendwas sagt, hast du das da drauf? Na, mach das nochmal drauf. Ja, kann man das einfach da noch mit einbinden. Dann gibt es noch sogenannte Hooks. Da kann man, wenn das System startet, kann man da gewisse Skripte im Prinzip ausführen lassen. Das ist auch manchmal ganz nützlich, wenn man so ein Live-System hat. Und ich habe gerade erwähnt, diese virtuelle Maschine, jetzt wenn diese virtuelle Maschine da eingebaut ist, dann kann es sein, dass die halt auf jedem System hat die konfigurierte MAC-Adresse. Dann sind das alles die gleichen MAC-Adressen. Und dann funktioniert plötzlich das Netzwerk nicht mehr so gut. Dann kann es nötig sein, dass man, wenn das System startet, irgendwie halt doch noch eine Individualisierung da vornimmt. Und das kann man zum Beispiel in so einen Hook reinpacken. Oder wir haben es auch verwendet, das sind jetzt nur ein paar Beispiele, dass man gewisse Zugriffsrechte oder so auf diesem System nochmal anpassen möchte. Also diese Hooks gibt es sowohl wenn das gebaut wird, dieses Live-System, als auch wenn das bootet. Zwei verschiedene Klassen. Wie sieht es in der Praxis aus? Hier ein kleines Bild, das ein bisschen das erklärt. Das ist in einem Verzeichnis, also dieses ganze Live-System, das wird gebaut in so einer Verzeichnisstruktur, wo man einerseits die Konfiguration hat und wo dann in einem Change-Root eben dieses Live-System aufgesetzt wird und dann wird halt da so ein ganz grob halt so ein Squash-File-System draus gemacht und eben was da halt alles noch dazugehört, drumherum gepackt und dann hat man im Prinzip das CD-Image. Das kann man dann, gibt es verschiedene Varianten, man kann das einfach auf den USB-Stick flashen oder man kann es eben übers Netzwerk ausliefern und man kann es auch wahrscheinlich direkt auf eine Festplatte machen, also da gibt es verschiedene Bilder. Und wenn ich da jetzt was ändern will, dann habe ich da Images GNOME Desktop, also da ist alles drin, was für diesen GNOME Desktop, halt für dieses Abbild wichtig ist. Und da gibt es so ein Verzeichnis Config und in dem wiederum ein Verzeichnis Include Change Root. Und das ist ein Verzeichnisast, wo ich alles, was dort drin ist, das finde ich nachher in meinem Live-System. Okay, und das ist hier jetzt mal aufgeführt, also das fängt bei etc an. Also das ist nachher in meinem Live-System unter etc, finde ich alles, was dort installiert wurde in das Live-System, zuzüglich dieser Dateien, die ich hier abgelegt habe. Und es ist einfach nur mal hier ein Beispiel, also ich habe da zum Beispiel oben fängt es an, Abkonfiguration. Wenn man da was noch nachinstallieren will, live, das muss man natürlich dann jedes Mal machen, also das, aber je nachdem, was man im Unterricht macht, ist das vielleicht ja auch ein Unterrichtsziel, dass man das mal zeigen möchte, wie so ein Paketmanagement funktioniert. Und dann möchte man da einen Proxy eventuell verwenden. Wenn das 30 Schüler machen, dass das halt nicht dann jeder sozusagen runterlädt von irgendeinem Spiegel auf der Welt, sondern dass das einmal runtergeladen wird und direkt in der Schule dann einfach verteilt wird. Dann habe ich davon gesprochen, dass der Desktop ein bisschen eingerichtet werden soll, das bisschen ja, Starterknöpfe oder so, was man da haben möchte irgendwie. Das kann man da in dconf, das ist da konfiguriert. Dann möchte man Firefox eventuell ein bisschen anpassen, dass man da eine eigene Startpage hat für die Schule oder wie auch immer, eigene Suchmaschine oder so. Und hier ist das LDAP noch drin, das braucht man, wenn man halt irgendwie authentifizieren will, die Benutzerdatenbank, dass das richtig konfiguriert ist. Und dieses LIP wird dieser Zweig, der konfiguriert diese virtuelle Maschine, von der ich gesprochen habe und so weiter. Also das ist da ganz einfach, da was zu ändern, anzupassen, einzufügen, nur als kleiner Ausblick, wie was da möglich ist. Wie sieht das Ganze dann aus? Hier ist mal ein Bild. Wir haben es so gemacht, das ist eben gerade diese kleine Anpassung da oben bei den Orten. Da haben wir eben, das ist jetzt nicht aufgeklappt, da sind dann eben die Windows-Laufwerke sind dort verfügbar. Links am Rand haben wir so die wichtigste, die Menüleiste, die ist halt standardmäßig immer da. Dass halt jeder, der diese GNOME-Oberfläche nicht kennt, dass der da nicht denkt, ah, und wo startet man jetzt da was? Da ist ja gar nichts auf dem Desktop oder wie funktioniert das? Das ist da halt links so konfiguriert, dass das immer da ist. Dann gibt es da eben diese Starter. Unten haben wir so eine Leiste hingemacht, dass die Leute ihre Fenster wiederfinden. Und hier ist jetzt gerade dieses Beispiel nochmal mit der virtuellen Maschine. In der rechten Bildschirmhälfte, da ist dieses System nochmal in sich selber gewissermaßen gestartet. Das ist eigentlich ganz witzig. Und links war mal ein Beispiel für einen Screenshot, wo man das halt gezeigt hat mit dem Wireshark, wie man da halt das von außen dann im Prinzip dieses System abhören kann, sozusagen. Gut, das ist der erste Teil. Also das ist, wie man so ein Live-System machen kann. Und jetzt muss man das alles integrieren. Jetzt muss man das integrieren, dass man da nachher ein System hat, mit dem man, wo man das dann wo man das Menü herbekommt und dieses System dann starten kann. Und das habe ich mit dem Paket DI Netboot Assistant gemacht. Das ist ein Debian-Paket. Und ich habe da vor einigen Jahren habe ich die Maintenance davon übernommen. Ich bin Debian-Entwickler und gerade weil ich dafür halt so Anwendungsbereiche hatte, habe ich das übernommen und habe mich darum gekümmert, dass das halt immer gut funktioniert. Und das ist eigentlich ein Debian-eigenes Paket, das einem einfach hilft, so eine Infrastruktur aufzusetzen. Okay, da ist einmal ein bisschen Dokumentation und dann ein paar Skripte und das hilft einem einfach, das, was sonst viele einzelne Handgriffe wären, auch automatisiert dann eben durchzuführen. Also beispielsweise kann man da jetzt verschiedene Varianten, kann man also von Debian-Installern kann man da installieren und da wird halt Signatur überprüft und die werden extrahiert und organisiert und eben auch automatisch dann in dieses Menü eingefügt. Da muss man dann gar nichts mehr machen. Es unterstützt auch verschiedene so Network-Bootloader. Eben dieses Menü haben wir schon gesehen. Dann, wenn man eben nicht freie Firmware braucht, heute leider bei fast aller Hardware mehr oder weniger erforderlich. Da hilft es einem auch dabei, das zu dem Installer, zum offiziellen Debian-Installer hinzuzufügen. Das wird jetzt weniger Relevanz bekommen, weil eben mit dem kommenden Debian-Release das schon standardmäßig gewissermaßen erkannt wird, wenn man diese Firmware braucht und dann kann man das dem einfach zustimmen. Und dann kann man auch, wenn man jetzt so installiert, muss man da Verschiedenes eingeben, was weiß ich, Zeitzone und welche Sprache und Tastaturlayout und wie man heißt oder ob man Benutzer anlegen muss und so weiter und so fort. Und alles das kann man, das heißt Preceding, also das kann man im Voraus beantworten und dann geht die gesamte Installation komplett automatisch. Okay, muss man gar nichts mehr eingeben. Man startet einfach den Rechner, wählt das Menü aus und dann ist die Maschine nachher genauso installiert, wie man sie haben will. Also das ist auch eine Methode, die eigentlich in ganz vielen Rechenzentren, wo auch immer, wird das verwendet, so in der Art und Weise. Ja, man kann dann sogar noch weitergehen und da während der Installation kann man da noch so Ansible, das ist so ein Konfigurationsmanagementsystem, da gibt es ein Ansible-Pull, da zieht es sich eine Konfiguration, ich weiß nicht, wer Ansible kennt, aber ganz kurz für die sich da auskennen, da zieht es sich so ein Ansible-Playbook und führt es dann durch und dann kann man wirklich ganz individuell und weitgehend und sehr, wie soll man sagen, sehr gut verwaltbar die Maschine in einem Schuss direkt auf den Zustand bringen, den man sie haben möchte. Normalerweise macht man so, dass man so ein Grundsystem installiert und dann dieses Ansible drüber laufen lässt. Und da kann man das dann noch in einem Schuss machen mit diesem Ansible-Pull. Und eben als dieses Live-System entstanden ist, also dieses, wie ich es jetzt vorgestellt habe, als ich da angefangen habe, damit zu experimentieren, habe ich gedacht, ey, das könntest du eigentlich auch noch da einbauen in das DE Netboot Assistant. Dass das einfach dann auch noch so nimmt man eine Live-CD und dann kann man die direkt einbinden und dann wird es automatisch in das Menü hinzugefügt. Das habe ich dann da auch eingebaut, einfach als zusätzliches Feature. Also das läuft dann so ab. Ich habe es ja schon jetzt grob erklärt. Ein Rechner startet, der fordert über DHCP eine IP-Adresse und eben weitergehende Informationen an. Der DHCP-Server, der schickt dann diese Informationen und eben so ein Network Bootstrap Program. Und der gestartete Client, der lädt es dann. Und dann wird der Kernel geladen, das Initial RAM Disk. Das ursprüngliche, könnte man sagen, ursprüngliche Root-Dateisystem. Und dann kann man starten. Entweder so ein Live-System oder eben Installation, wie auch immer. Okay, dann komme ich zum vierten Abschnitt, diese Livebox. was hat es damit auf sich und wie funktioniert das? Also, das kam ein bisschen vielleicht so von der Geschichte. Dieses System, wie ich es jetzt beschrieben habe, das hat an meiner Schule ganz gut funktioniert. Und ich habe das dann anderen Leuten erzählt und die haben gesagt, ja, wie funktioniert denn das, wie kannst du das machen? Und da habe ich versucht, das denen zu erklären und das, weil halt doch da viele Zahnrädchen ineinander greifen, war das halt schnell relativ kompliziert. Und ich habe mir überlegt, wie kannst du das machen, dass das möglichst jemand, der einfach mal das ausprobieren will, dass der da kein großer Systemadministrator sein muss und da erstmal alle diese Dienste zusammenstückeln muss und dann muss er da noch in seinem bestehenden System alles Mögliche ändern und dann geht es doch nicht so und dann weiß er nämlich genau, was er da geändert hat und dann kriegt er Stress mit seinem Chef, weil es nicht mehr funktioniert und das Neue funktioniert aber auch nicht und ja, wie kann man das einfach gut machen, dass man das mal niederschwellig ausprobieren kann und einfach mal testen kann. Und wenn es mir gefällt, dann lasse ich es oder wenn es baue es aus, individualisiere es und wenn es halt, ja, vielleicht, warum auch immer, nicht so die Erwartungen erfüllt, dann kann ich es auch ohne Probleme einfach wieder rausmachen und bestehendes System ist davon nicht weiter in Mitleidenschaft gezogen. Und ich habe gedacht, eigentlich ist das ganze Ding, und das ist eben diese Livebox, ist eigentlich ein Rechner in dem Netz, der kann alles, was man dafür braucht, zur Verfügung stellen. Und das Einzige, was ich machen muss, ich muss dem bestehenden System sagen, es soll dieses Menü von dieser Livebox aufrufen. Okay? Ich habe das für sowohl für Grub als auch ePixie. Das sind die mir bekannten Network Bootloader, sagen wir mal so. Die können ein anderes Menü nachladen. Okay? Ich kann denen sagen, da gibt es jetzt da und da, gibt es ein neues Menü. Ist eine Menüzeile im bestehenden Menü, einfach eine Zeile. Und wenn ich diese Zeile aufrufe, dann wird einfach dieses andere Menü geholt und dargestellt. Okay? Und dieses Menü, das erlaubt mir dann die Auswahl von diesen Live-Systemen, die ich jetzt vorgestellt habe. Okay, das heißt, ich mache eigentlich gar nichts an meinem bestehenden System. Ich muss auch an dem DHCP-Server gar nichts ändern. Das Einzige, was ich machen muss, ich muss eben dafür sorgen, dass ich in meinem bestehenden Menü vielleicht die Wartezeit muss ich hochsetzen, dass das nicht sofort von der lokalen Platte lädt, sondern dass es halt kurz dieses Menü anzeigt. Ich kann dann sagen, nach 10 Sekunden soll es von Festplatte booten oder halt des bestehenden Menüeintrag starten. Und da mache ich eine Zeile rein und die lädt dann das andere Menü nach. Okay? Wie sieht diese Zeile aus? Ich habe das hier mal aufgeschrieben für Grub. Das ist einfach, das nennt man Chainload oftmals. Da sage ich einfach Config-File und dann sage ich über TFTP soll er das laden. TFTP für so ein Menü, das sind nicht viele Daten, da funktioniert das gut. Da ist das, jeder Bootloader können sollte, das TFTP. Und dann sage ich, was ist meine Livebox und den Pfad und dann kommt dieses Menü, wenn ich das aufrufe. Unten ist über für ePixie. Da sieht es im Prinzip genauso aus. Ich mache so einen Menüeintrag und lade dann dieses Menü.ePixie. Beispiel, in so einem Fortbildungszentrum, da helfe ich ein bisschen mit bei der Systemadministration und dort wird Fort verwendet, um Windows-Images auf die Rechner zu verteilen. Und da habe ich dann auch gesagt, ja, es wäre nicht schlecht, wir haben auch viele Fortbildungen im Linux-Bereich, wenn wir da halt auch dieses Live-System einbauen könnten. Und dann haben wir das uns zusammen angeschaut, der Systemadministrator und ich dort. Und da ist hier jetzt so ein Screenshot von diesem FOC-Menü, FOC-Administrationsmenü, Webinterface. Und da kann ich, finde ich da links, wenn ich da gucke, da gibt es dann ePixie-Menü und so. Und da kann ich da sagen, neuen Menüeintrag. Und da muss ich wirklich nur diese drei Zeilen, wobei eine nur wichtig ist, das andere sind einfach nur Namen, muss ich da eintragen. Und anschließend sah das Menü, das zuvor hat es halt auch, wie gesagt, es hatte keine Wartezeit. Oder die Wartezeit war 3 Sekunden oder so, die habe ich dann mal erhöht auf 10. Und da war ursprünglich, waren da die ersten 3 Einträge. Boot from Harddisk, soll automatisch ausgeführt werden. Und dann kann man da Registration Inventory machen und Quick Registration Inventory. Und nachdem wir dann Eintrag gemacht haben, zack, war da das Debian GNU Linux Livebox Menü. Und wenn ich das aufrufe, also ich muss einfach mit meinem Pfeil da runter gehen und es aufrufen, dann kommt dieses Menü. Okay, und dann kann ich jetzt da auswählen. Da gibt es GNOME Edu, das ist dieses angepasste GNOME. Ich kann das sowohl mit über NFS, dass das Root-Dateisystem über NFS gemountet wird, als auch ich kann es ins RAM laden. Und dann haben wir noch so ein Standard-Edu, das ist ohne grafische Oberfläche. Das ist oft ganz nützlich, gerade bei der Ausbildung, wenn man halt einfach mal was auf der Terminal-Kommandozeile machen will. Und dann gibt es da noch ein paar spezielle Sachen, eben die Standard-Live-CDs und so weiter und so fort. Okay, wie kann man diese Livebox einrichten? Okay, wir haben gesehen, da steckt doch ein bisschen ein Haufen Zeug, steckt da dann doch da irgendwie dahinter, das miteinander verdrahtet werden muss. Und das kann man mittlerweile so machen. Man installiert einfach Standard Debian-Installation von Bullseye, ohne grafische Oberfläche, ohne alles. Einfach nur Standard-Tools oder so heißt es, glaube ich, im Debian-Menü. Und wenn man das gemacht hat, dann geht es weiter. Dann muss man sich anmelden und als Root installiert man Git und Ansible. Und dann mit dem Git macht man einen Clone von dem Repository, das eben das Playbook enthält für diese Livebox. Also das sind diese drei Kommandos, apt-install Git und Ansible und dann Git Clone. Und dann wechselt man in das Verzeichnis. Und jetzt kann man einfach diese Livebox YAML, das ist das Playbook dafür. Also da steht drin, was konfiguriert werden soll an dem System. Ganz einfach ausgedrückt. Einen kleinen Tick muss man da anpassen, muss da Ansible Connection Local setzen. Und dann kann man das ausführen mit dem Kommando Ansible Playbook. Bisschen hängt es noch davon ab, wie man jetzt genau eingerichtet hat. Hier ist es so gemacht, dass man da einen User mit sudo hat, deswegen dieses K, große K und minus B bei den Optionen. Und das ist aber kein Showstopper, sage ich mal. Und dann wird die komplette Maschine entsprechend konfiguriert, was man noch an Paketen braucht und so weiter, wird eingespielt, konfiguriert und so weiter. Und die wirklich einzige Schwierigkeit ist noch, eben das Menü einzubinden, wo je nach Umgebung halt unterschiedlich ist und deswegen kann ich da auch allgemein wenig Tipps sozusagen geben. Okay, ganz kurz, was für Rollen gibt es da in diesem Playbook, für die, wo sich da ein bisschen auskennen. Ich habe das so ein bisschen strukturiert, einfach Update Debian, das macht einfach, dass alles up-to-date ist. Dann diesen Netboot-Installer, der verwendet das DI-Netboot-Assistant-Paket und konfiguriert es entsprechend. Dann haben wir diesen Paket-Cache, dass wenn ich ein neues Live-System baue, dann muss der auch wieder alle Pakete runterladen und der hat seinen eigenen Paket-Cache, den ich dann im Netzwerk verwenden kann, aber auch lokal, sodass das wird dann immer, jede Woche wird es neu gebaut, dieses Live-Image, und es ist dann immer, hat keinen riesen Download. Also hat nur das, was sich geändert hat, eigentlich dann nur die Sicherheitsupdates von dem Debian-System. Und dann eben die Debian Live-Integration von Debian Live-CDs und eben das Letzte ist dieses EduLive-Bau und Integration von so Edu-Images. Okay, Ausbaustufen möchte ich noch kurz drauf eingehen. Was ich bislang beschrieben habe, war im Prinzip das. Ich habe diese Livebox, da ist alles drin. Muss ich nicht im Detail verstehen, kann es aber relativ, kann es einfach mal ausprobieren, kann es aufsetzen, kann daran lernen und kann es dann weiterentwickeln. Und ich muss diese kleine Veränderung machen, muss gucken, wie kann ich so einen Menüeintrag in mein bestehendes System, wie kann ich das da irgendwie einbauen, dass ich das starten kann. Wir haben es jetzt noch ein bisschen weiterentwickelt. Ich habe es vorher auch kurz gesagt gehabt. Bei uns kann man sich richtig anmelden und hat dann auch eben diese Windows-Shares und man hat auch ein persistentes Home-Verzeichnis, wo dann die User ihre Daten ablegen können und das ist immer, beim nächsten Mal haben sie genau das Gleiche, ist dann alles immer vorhanden. Das kann man, dann, da haben wir dann einen extra Server, wo diese Home-Verzeichnisse drauf sind und immer wenn sich jemand anmeldet, wird da das Home-Verzeichnis angelegt und steht ab dem Zeitpunkt dann zur Verfügung. Geht alles automatisch. Und dritte Stufe ist dann, dass man noch, wenn man das einmal am Laufen hat und das funktioniert dann so gut, dann kann man da auch viele dieser Module weiterverwenden, dass man irgendwie einen Rechner macht. Wir haben da zum Beispiel so einen Datenbankserver, wo dann auch jeder Schüler einfach sich anmelden kann und Datenbank kennenlernen kann, arbeiten kann oder diese User-Webspace, wo die ihr eigenes Home-Verzeichnis im Prinzip machen können und VMs nochmal, wo sie auch nochmal andere VMs probieren können und so weiter. Das haben wir da auch noch hingebaut. Okay. Die technischen Details, ich glaube, die würde ich jetzt überspringen oder ich kann auch ganz zügig drüber gehen. Die sind vor allem interessant, denke ich, für jemanden, der das auch mal ausprobieren will und weiterentwickeln will. Vielleicht gehe ich ganz kurz drüber, aber ich glaube, es ist besser, wir haben noch ein bisschen Zeit für Diskussion. Also, ich hatte es schon erwähnt, eben mit diesen Home-Verzeichnissen. Hier einfach ein paar Tipps. Wie läuft es dann am Ende? Man meldet sich an und man wird über SSSD, heißt der Dienst, wird man authentifiziert und dann gibt es PAMount, das bindet eben diese Shares ein und dieses PAM Make Home, das erzeugt gegebenenfalls das Home-Verzeichnis. Ein paar Sachen muss man auch noch drauf achten. Je nach Szenario haben die Leute alle Rechte in dem Live-System, also die können auch hergehen und sagen, okay, ich formatiere mal die Festplatte, ist ja auch eine gute Übung. Es wird natürlich nicht auf Begeisterung vom Kollege, der mit dem System von der Festplatte die Stunde später unterrichten will, stoßen. Ja, muss man sich überlegen, wie kann man das unterbinden? Habe ich das hier aufgeführt? Da gibt es so Boot-Parameter, die kann man auch nicht verändern, weil man kann diese Boot-Einträge mit so einem Passwort schützen. Und da gibt es libata.force gleich disable. Da sieht das Live-System die Festplatte nenne. Also wenn ich dann nach der Festplatte suche, sehe ich einfach nicht, dass der Rechner eine Festplatte hat. Habe ich gar keinen Treiber dafür. Und jetzt hat man neue Geräte, die haben, ist das da schon drauf, die haben so eine NV, wie heißt es, NV, links da. Ja, genau, NVMe. Und da habe ich den, ich habe nicht den Boot-Parameter gefunden, da habe ich jetzt das Modul blockiert. Also man kann das sicher eventuell umgehen, aber es ist dann wirklich, sagt man, ein Stück weit böser Wille und jeder, der das macht, alles, da kann man dann nämlich sich rausreden, dass einem aus Versehen passiert. Aber das muss man ein bisschen im Kopf behalten, dass natürlich man, je nachdem, wenn man das zur Verfügung stellt, es die Sachen gibt. Okay, dann bin ich schon bei der Zusammenfassung. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick geben, was man da machen kann mit so Live-Systemen und wie diese Livebox funktioniert. Und ich denke, wir sind am Zeitpunkt, dass wir auf Fragen oder Anregungen, wie auch immer, eingehen können.
Hat irgendjemand Fragen? Fangen wir da an. Gibt es die Möglichkeit für Lehrer, dass man das mit Calamares administrieren könnte?
Also das Calamares ist ja...
Das ist ein Leitungsroller. Der Leitungsroller kann aber vornherein mit vorinstallierten Applikationen, die administrative Sachen machen, da die ganzen Leitungs-JSX kann man alles wirklich dort bei Calamares schon einbinden. Und dann das haben wir zum Beispiel bei vielen Derivaten, Appearance zum Beispiel, haben wir es ebenfalls mit JSX gemacht, wo du ebenfalls dann die ganzen programmierten Penetration-Testing-Tools, dass wir das Resistance-File gemacht haben und während des Installation einfach dann reingebrochen haben. Die ganzen Tools werden dann Neustart ist.
Also ich habe mir das noch nicht im Detail angeguckt. Ich weiß, dass die Standard-Debian-Live-Systeme, die verwenden das Calamares, um halt, wenn man dann sagt, okay, ich möchte es doch fest installieren, nicht nur das Live-System, da verwenden die das. Ich habe mich generell noch nicht mit Calamares näher beschäftigt. Müsste ich mal angucken, ob man das an der Stelle da sowas machen könnte. Also, weiß ich jetzt nicht. Aber interessante Anregung, muss ich mir mal anschauen. Okay. Ja, können wir vielleicht nachher uns noch mal austauschen oder so. Okay, vielen Dank.
An welchem Stand seid ihr?
Ich bin am Debian-Stand. Wir haben leider zwei Debian-Leute sind ausgefallen und deswegen ist der jetzt sehr spärlich besetzt. Aber ich werde gucken, dass ich nach Möglichkeit immer öfters mal dort bin, sagen wir so. Also Debian ist ganz diese Seite vom Gebäude, ungefähr in der Mitte von den Ständen.
Immer den Fenstern folgen. Dort kann
genau, an der Fensterfront.
Die ganzen Betriebssysteme sind an der Fensterfront.
Genau.
Also die Bootlister hat eine Reihe von Installern gehabt. Kann man von denen auch installieren, dass das die Festplatte zerstört?
Genau, also das ist so, dass man alle diese Einträge kann man mit einem Passwort versehen. Und das ist so gemacht, gerade diese Live-System oben und natürlich auch das lokal installierte System. Und man kann auch runterfahren, das ist alles, das kann man direkt auswählen. Aber dann geht es weiter, genau, eigentlich kann man sagen, wenn ich jetzt nichts übersehe, der gesamte gelbe Kasten, wenn man da einen Menüeintrag aufruft, dann kommt eine Passwortabfrage. Das sind in Grub, kann man das einfach so konfigurieren. Das ist also nicht irgendwie, dass man da groß was Neues entwickeln müsste oder so. Und ja, wenn man das Passwort weiß, dann kann man den Eintrag aufrufen und auch editieren und so. Und wenn man halt nicht weiß, dann ja. Also das ist auch natürlich ganz wichtig, klar. Sonst wäre wieder das mit der Festplatte, ja, könnt jeder beliebig da irgendwas installieren, das will man natürlich nicht.
Da war noch eine Frage.
Ist ein bisschen länger für mich nochmal zum Verständnis. Man hat also zum Beispiel in der Schule ein System, gewisse Klientrechner, Gruppe meinetwegen, man hat irgendwelchen Zugangsserver, ich nenne es mal an die Schuldaten. Grundsätzliches ein, dass Sie hier unter diesem Namen Livebox machen. Diese stellt irgendwelche, sag mal, eher linienspezifische Dinge zur Verfügung an die Studenten. Und eine zentrale Aufgabe ist, dieses vorhandene Schulsystem durch diese zusätzlichen Guteinträge rüberzubringen. Das Netgut macht die Klienten alle eingeschätzt.
Also die Frage war, dass die, es gibt existierende Systeme in der Schule und dieses System bindet einen neuen Boot-Prozess ein und die Clients booten das alleine. Die kriegen quasi über TPE das Boot.
Man muss mit den lokalen Admins sagen, bitte schaltet mir noch zusätzlichen Eintrag frei, damit dieses Livebox-System dann los sein
wird. Also das ist das auch genau dieser Bereich, den man halt schwer entlasten kann, sage ich mal, weil das natürlich sehr individuell ist, wie das in einem System gemacht werden kann. Aber ich denke, wenn nicht gar die übliche Methode ist, dass ich halt übers Netzwerk boote und der Rechner dann, ich muss den ja auch mal irgendwie in den Maintenance oder so bringen und wenn ich das für viele Rechner machen will, dann will ich nicht an jeden Rechner hinlaufen. Und dann wecke ich die Rechner auf oder ich muss sie wenigstens nur einschalten und dann starten die automatisch übers Netz und in einem Maintenance-Fall führen sie dann halt dieses oder jenes aus und im normalen Tagesbetrieb starten sie dann von der lokalen Festplatte. Das ist zumindest ein sehr weit verbreiteter Fall. Wenn das anders ist, dann müsste man gucken, wie man das dann da einbaut. Aber das ja, müsste man dann wirklich im Detail abklären, wie das dort ist. Und die Livebox, das haben Sie ganz richtig gesagt, wenn ich so ein System habe, das erstmal vom Netz bootet und dann geht es weiter, dann muss ich nur diesen Menüeintrag dort noch reinpflanzen irgendwie und dieses Menü anzeigen lassen und dann kann ich dieses System verwenden.
Letzte Frage. Gibt es Ideen oder Versuche, Zwei-Faktor-Authentifizierung für die Home-Verzeichnisse einzubinden?
Also hier ist es so, dass da müsste man jetzt genau gucken, für welche Dienste möchte man diese Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also wir haben das gemacht mit SSHFS, weil das eben einfach ist und weil man da nicht man muss bei solchen Sachen, man hat ja dadurch, dass das ein Live-System ist, hat man keinen Host-Key, also man hat keinen, man hat kein kryptografisches individuelles Material für diese einzelne Maschine, also maschinenabhängig, sondern das ist ja überall das Gleiche, weil es ein Live-System ist. Und da hat man natürlich schon jetzt von Sicherheitsaspekten ist das nicht der höchste Stand, ist ganz klar. Weil ich, je nachdem, was ich da starte und Systeme, wo jetzt der Benutzer direkt Zugriff auf die Hardware hat, Die Sicherheit ist ja immer so was, man sagt einen Prozess, das ist was, da kann ich, was muss ich da erreichen? Und da, ich denke, müssten wir jetzt im Detail gucken, was Sie da genau brauchen bei diesen zwei Faktoren. Wie das dann, momentan ist es so, dass halt das Benutzerpasswort, das den User authentifiziert, das wird auch verwendet, um dieses Home-Verzeichnis einzubinden. Genau.
Ich denke, die Zielgruppe ist auch, das sind Schule, Schüler, Lehrer, die nicht ganz so IT-affin sind. Inwieweit kann man mit denen dann mit Zwei-Faktor-Authentifizierung arbeiten? Und was passiert, wenn die den Key verlieren?
Ja, das sind natürlich individuelle Sachen, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel den privaten Kürzer USB-Stick habe und mich dann halt als User authentifizieren und das SSH-Protokoll, das
Ich denke, sowas soll problemlos möglich sein, dass die irgendwie so ein Token haben und das System, bevor es anmeldet, prüft dieses Token irgendwie. Wüsste nicht, dass da ein
prinzipielles
Problem ist.
Letzte Frage. Das war auch meine Frage, genau. Also wie viele Schulen oder Bildungseinrichtungen benutzen die Livebox?
Also unsere Schule verwendet die zurzeit. Und eben dieses Ausbildungszentrum, von dem ich da gesprochen habe. Jetzt war die ganze Corona-Zeit, das ist jetzt der erste Vortrag, den ich jetzt in ein bisschen größerem Umfeld darüber mache. Ein Kollege von einer Nachbarschule hat mich angefragt und hat das jetzt auch schon mal eingebunden, aber das war jetzt erst vor 2 Wochen. Ich habe jetzt noch kein Feedback darüber. Also, das ist jetzt nicht was jetzt da bislang große, wie soll man sagen, Kreis gezogen hat.
Ich lasse doch mal die nächste Antwort, wenn du
Also, alles verbreiten bitte, auch in der eigenen Schule. So, wir haben leider keine Zeit mehr für weitere Fragen. Dankeschön. Und ich glaube, der nächste Vortrag geht gleich ins selbe Thema.